Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheitswissen kompakt. Heute bin ich hier im Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig und es geht um ein Thema, das jede Frau betrifft, die Gesundheit der Brust. Die weibliche Brust ist nicht nur ein Symbol der Weiblichkeit, sondern kann auch zum medizinischen Sorgenkind werden, nämlich dann, wenn es um Brustkrebs geht. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Doch je früher ein Tumor erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Aber wie bemerkt man Brustkrebs überhaupt? Welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es und was kann jede Frau selbst tun, um Veränderungen frühzeitig zu entdecken? Antworten auf all diese Fragen hat meine heutige Gesprächspartnerin, Dr. Dagmar Langanke. Sie ist seit 2003 Chefärztin der Senologie und seit 2005 Leiterin des Brustzentrums im Elisabeth-Krankenhaus. Guten Tag, Frau Dr. Langanke.
Guten Tag, Herr Richard.
Jedes Jahr gibt es fast 70.000 Patientinnen. Frau Dr. Langanke, ich muss zugeben, das ist eine Zahl, die mich sehr schockiert hat und ich weiß gar nicht, wie ich so richtig anfangen soll, weil ich so viele Fragen habe. Ist es eher so, dass Frauen zu Ihnen kommen, weil sie selbst einen Knoten ertastet haben oder sind es eher die Befunde im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen?
Also sowohl als auch. Das heißt, wir haben Frauen, die mit einem Befund kommen, der im sogenannten Mammographie-Screening erhoben wurde. Das heißt, das ist ja die, dazu werden wir dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf noch kommen, die mögliche Vorsorgeuntersuchung, also die Vorsorgemammographie. Aber auch ein nicht unerheblicher Teil der Frauen hat selbst etwas ertastet.
In welchem Alter erkranken denn Frauen am häufigsten am Brustkrebs?
Zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr. Aber wir haben zunehmend auch jüngere Frauen, die erkranken. Also auch schon ab dem 40. Lebensjahr muss man sehr aufmerksam sein, was Veränderungen der Brust angeht.
Bei Lungenkrebs ist es ja quasi so, dass man einfach irgendwann davon ausgehen muss, wenn man raucht, dass man einfach mal eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu erkranken. Wie ist das bei Brustkrebs? Was sind da so die Risikofaktoren?
Ja, auch hier gibt es eine Reihe von Risikofaktoren und natürlich auch im ersten oder in erster Linie, das sind sogenannte Lebensstilfaktoren. Dazu gehört natürlich eben auch das Rauchen, Alkohol, aber auch fettreiche Ernährung oder auch Übergewicht, wenig körperliche Aktivität sind Risikofaktoren, aber auch lange Einnahme von Hormonen, vor allen Dingen in den Wechseljahren, können Faktoren sein, die Brustkrebs begünstigen. Also es gibt ganz viele Faktoren und natürlich im Einzelnen möchten die Frauen das auch immer wissen, was bei ihnen der Faktor ist oder das Problem. Das können wir natürlich dann nicht im Einzelnen sagen, weil es häufig auch eine Kombination von Faktoren sind und wir sehen eben auch Frauen, die alles richtig gemacht haben, wenn ich das so sagen darf, die also sich immer gut ernährt haben, Sport getrieben haben und dennoch Brustkrebs bekommen. Das heißt, es gibt auch Faktoren, die nicht beeinflussbar sind, zum Beispiel eben in den Genen liegen können. Das sind allerdings eher weniger, also das ist nur ein geringer Anteil. Aber diese Faktoren gibt es auch. Also wenn zum Beispiel sogenannte Brustkrebsfamilien oder Krebsfamilien vorliegen, wo also Brustkrebs gehäuft auftritt. Das bedeutet also bei der Mutter oder der Oma oder auch Schwester, Tante.
Jetzt habe ich mich dazu natürlich belesen im Vorfeld. Es gibt ja diese Brustkrebsgene, die heißen dann BRCA1 und BRCA2. Und die sollen das Risiko in der Familie steigern. Würden Sie Frauen empfehlen, sich testen zu lassen, wenn es einen Brustkrebsfall in der Familie gibt oder gab?
Also der Klassiker ist eigentlich, dass die Oma an Brustkrebs erkrankt ist. Die erkrankt im Alter von 70 Jahren und da muss man keine Sorge haben. Das sind sogenannte Alterskrebserkrankungen, die mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht den Ursprung haben in diesen besonderen Veränderungen der Brustkrebsgene. Das heißt also nur, wenn wirklich eine Häufung auftritt und da spreche ich eben von jüngeren Frauen und auch von einer Häufung, also mindestens zwei Frauen mit Brustkrebs in der Familie sind und eben auch Jüngere oder wenn beidseits Brustkrebs aufgetreten ist bei einer Frau. Und ein wichtiger Punkt ist auch männlicher Brustkrebs, das ist ja sehr selten, aber das ist auch ein Risikofaktor für familiäres Auftreten. Und man kann ja dann einen Gentest machen. Und nur wenn die erkrankte Person in der Familie, also in dem Fall vielleicht die Mutter oder Großmutter, das Gen hat, kann sie das wiederum an ihre Kinder weitergeben und nur 50% jeweils können das dann auch wieder weitergeben. Also das Risiko zum Beispiel, wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt ist und das Gen hat, bedeutet das, dass in 50% ein Risiko sein könnte, dass man als Tochter dann auch dieses Gen hat.
Jetzt gibt es ja auch den Fall bei Angelina Jolie, deren Mutter mit 56 an Brustkrebs erkrankt ist. Sie ließ sich dann testen, hat sich daraufhin unter anderem prophylaktisch das Brustdrüsengewebe entfernen lassen. Würden Sie Frauen in einer ähnlichen Situation auch dazu raten? Also wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie dieses Gen haben?
Also das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, die besprochen werden muss, aber es ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Also der Weg ist ja letzten Endes so, dass man, wenn also der Verdacht besteht, dass man dann eine sogenannte genetische Untersuchung durchführen lässt und das ist eine Blutuntersuchung. Es wird vorher ein ausführliches Gespräch durchgeführt und der sogenannte Stammbaum erhoben. Das heißt, es wird geguckt, wer in der Familie welche Erkrankung hat und da geht es auch nicht nur um Krebserkrankungen. Und dann, erst wenn also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass so ein Gen vorliegen könnte, wird dann die Blutuntersuchung durchgeführt und die Auswertung des Ergebnisses beinhaltet dann eben auch bei Positivität, also wenn das Gen nachgewiesen wird, welche Möglichkeiten man hat. Und da kann man natürlich auch eine intensivierte Vorsorge durchführen. Aber es geht auch um prophylaktische Operationen. Das ist dann auch ein Prozess oder eine Entscheidung, die man nicht sofort treffen kann und auch soll. Man soll das sich alles gut überlegen und man geht dann in entsprechende Einrichtungen, wie zum Beispiel in ein Brustzentrum und dort werden wir die Dinge besprechen und jede Frau findet dann einen individuellen Weg, weil natürlich auch eine Operation sehr gut überlegt werden muss. Es gibt Risiken für die Operation und es gibt Frauen, die einfach auch mit einer intensivierten Vorsorge sehr gut zurechtkommen und sich eher nicht unbedingt operieren lassen wollen.
Um nochmal auf die Risiken zurückzukommen, was ist mit der Pille? Spielt ihr auch damit rein?
Die Pille direkt nicht, da gibt es keine eindeutige oder einheitliche Meinung. Was man aber sagen kann, in den Wechseljahren, wenn sogenannte Wechseljahresbeschwerden sind, kann man ja auch Hormone geben, um die Beschwerden zu lindern. Und eine lange Einnahmedauer, und da sprechen wir von einer Einnahmedauer über 5 oder 10 Jahre, kann das Brustkrebsrisiko erhöhen. Das muss man wissen. Das bedeutet also, dass man hier dann in dem Alter, das ist ja dann auch, die Wechseljahre treten so circa zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr ein, dass man dann eben auch wirklich die Vorsorgemaßnahmen und da meine ich speziell auch das Mammographie-Screening-Programm in Anspruch nimmt.
Was ist mit Schwangerschaften? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es günstig ist, um Brustkrebs vorzubeugen, dass man viele Kinder bekommt.
Das stimmt, das wird immer erwähnt und das sind ja alles große Studien oder Untersuchungen von großen Patientengruppen und da könnte tatsächlich gezeigt werden, dass Frauen, die Kinder geboren haben und möglichst viele Kinder und auch sehr zeitig die Kinder bekommen haben, dass die weniger Brustkrebs haben. Das heißt, dass einfach das Brustgewebe eben diesen monatlichen Schwankungen dann weniger unterworfen ist oder unterliegt.
In welchem Alter kommen denn Frauen zu Ihnen zur Vorsorgeuntersuchung?
Die Vorsorgeuntersuchung, die führe ich ja hier gar nicht durch, sondern das macht die Frauenärztin. Und die Frauenärztin kann ab dem 30. Lebensjahr im Rahmen der sogenannten Krebsvorsorgeuntersuchung die Brust jährlich abtasten und kann auch einen sogenannten Brustultraschall anbieten, den die Frau dann, wenn keine Beschwerden oder Herde, also Knoten vorliegen, selbst bezahlt. Und mit dieser Brustultraschalluntersuchung hat man natürlich noch mehr Sicherheit als mit der Tastuntersuchung. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist die Selbstuntersuchung der Brust, wo auch für die Frau durch die Frauenärztin eine Anleitung erfolgen kann.
Wie tastet sich denn eine Frau perfekt die Brust selbst ab?
Das kann ich nicht nur in einem Satz beantworten, sondern dazu müsste ich eine etwas längere Ausführung machen. Die Empfehlung ist, dass man das einmal im Monat durchführt, möglichst zur gleichen Zeit und bei den Frauen, die ihre Regelblutung haben, nach der Regelblutung, weil dann die Brust am besten zu untersuchen ist. Sie ist also weicher als vor der Regelblutung. Und dann sollte man sich zunächst mit dem nackten Oberkörper vor den Spiegel stellen, die Arme in die Hüfte stemmen und die Brust betrachten. Also schauen, sind Einziehungen vorhanden oder Dellen, Unebenheiten, Unregelmäßigkeiten. Wenn dort keine Veränderungen sind, dann soll man die Arme heben. Auch dann verändert sich ja nochmal die Brust und man kann auch da nochmal genau schauen, gibt es hier Veränderungen, also auch wieder Einziehungen oder Dellen, Vorwölbungen. Und auch mal zur Seite drehen oder auch mal nach vorne beugen. Und im nächsten Schritt würde man wirklich dann erst mit der Tastuntersuchung beginnen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das gut machen kann. Ich empfehle immer zum Beispiel das unter der Dusche zu tun, weil dann hat man einfach mit dem Duschgel noch bessere Möglichkeiten, da über die Brusthaut quasi zu fahren. Und man beginnt dann am besten von der Achselhöhle aus, runter zur Brustwarze, quasi mit ausstreichenden und kreisenden Bewegungen, das abzutasten. Und man sollte eben auch die Achselhöhle nicht vergessen, also dort auch zu schauen, ob dort Knoten sind. Und es hilft auch, wenn man mal den Freund oder den Partner bittet, zu gucken und die Brust abzutasten. Man kann das durchaus auch zu zweit machen. Ein wichtiger Punkt ist dann, am Ende auch nochmal im Liegen das Ganze zu machen. Dann hat man, glaube ich, schon einen guten Überblick. Natürlich ist das immer so, dass viele Frauen sagen, ich kann das nicht. Das macht schon auch Unsicherheit und man will es ja alles perfekt machen, man will nichts übersehen. Und deshalb gibt es auch Programme, die zum Teil bei den Frauenärzten laufen, dass man eine Selbstuntersuchung der Brust lernen kann. Es gibt ein Programm, das nennt sich Discovering Hands. Das sind Frauen, die sehbehindert sind, die eine besondere taktile Möglichkeit haben, die also wo der Tastsinn besonders gut ausgeprägt ist und die führen eine sehr, sehr gründliche Tastuntersuchung durch. Das kann man dann auch beim Frauenarzt vereinbaren, muss man zahlen. Die Kosten kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. In dem Zusammenhang bekommt man aber auch eine Anleitung, wie man selbst die Brust untersucht.
Wenn man das selbst macht, um nochmal darauf zurückzukommen, ist es eher so, dass man ja die Brust oberflächlich abtastet oder muss man schon richtig tief in das Gewebe hineingreifen?
Also schon sowohl als auch. Man sollte schon also aufgrund dieser sogenannten kreisen oder streichenden Bewegungen richtig nach unten auch drücken in Richtung zu dem Brustmuskel. Und weil wenn man nur sehr oberflächlich tastet, wird man da sicherlich nicht so viel bemerken.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass man das ja auch zusammen mit dem Partner machen kann. Ist es wahrscheinlicher, dass der Mann oder der Freund eine Veränderung in der Brust feststellt?
Also ob das nun wahrscheinlicher ist, weiß ich nicht, aber ich kann aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass Frauen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, also mein Mann, mein Freund, mein Partner hat was gemerkt und das war dann der Anlass, weshalb ich zum Frauenarzt gegangen bin.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Mammographie-Screening? Denn das wird ja für Frauen ab 50 Jahren angeboten.
Die Mammographie an sich ist die Röntgenuntersuchung der Brust und die wird angeboten alle 2 Jahre. Diese wird durchgeführt in einem Röntgenzentrum. Bei der Röntgenuntersuchung wird die Brust eingespannt. Das kann etwas schmerzhaft sein, aber man muss wissen, je besser Druck ausgeübt wird, umso besser kann auch die Aufnahme ausgewertet werden. Und 2 Radiologen schauen sich dann die Röntgenuntersuchung an. Und wenn man keine Veränderung feststellt, kriegt man dann auch Post, dass alles in Ordnung ist. Sollten Auffälligkeiten sein, wird man einbestellt und dann wird eine sogenannte Abklärung gemacht. Das heißt, dann kommt dann eine Ultraschalluntersuchung oder auch nochmal eine sogenannte Vergrößerungsmammographie zum Einsatz, dass man nochmal genau schaut, was steckt dahinter oder sind es einfach nur Überlagerungen.
Trotz gestiegener Krebsraten sterben heutzutage glücklicherweise deutlich weniger Frauen an der Erkrankung als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Woran liegt das denn?
Das liegt daran, dass die Behandlungen immer besser werden. Und die Nachricht ist, dass zum einen natürlich viele Frauen erkranken an Brustkrebs. Das ist von der Seite betrachtet schlecht. Aber wiederum, wenn viele Frauen wenn viele Menschen an einer Erkrankung erkranken, bedeutet das auch, dass wir viele Ergebnisse haben, dass wir also mit der Wissenschaft vorankommen. Und das ist tatsächlich bei Brustkrebs der Fall. Wir haben jedes Jahr neue Medikamente, die zum Einsatz kommen. Und damit können wir den Frauen Mut zusprechen und sagen, wir haben Möglichkeiten, sie zu behandeln, sie zu heilen. Und das bedeutet eben auch, dass wir heute in 80% Brustkrebs heilen können. Und es gibt ja viele andere Krebserkrankungen, wo das eben leider noch nicht der Fall ist, die also aggressiver sind oder die viel, viel seltener sind, wo man einfach gar nicht die Ergebnisse zusammenbekommt.
Liegt es daran, dass man Brustkrebs vielleicht besser erkennen kann oder eher erkennen kann?
Ja, das Organ liegt an der Oberfläche, also an der Körperoberfläche. Das ist schon mal einfacher als zum Beispiel Tumoren, die im Bauch sich ausbreiten können.
Ist denn Brustkrebs immer nur in einer Brust zu finden oder auch beidseitig?
Sehr selten beidseitig, also im Allgemeinen in einer Brust.
Wie schnell wächst so ein Tumor?
Das hängt natürlich auch wieder davon ab, was es für eine Art von Brustkrebs ist. Es gibt ja die schnell wachsenden und die sind tatsächlich in einem halben Jahr schon mal da. Und die meisten Formen oder Arten brauchen länger. Die wachsen tatsächlich auch über Jahre oder zumindest 1-2 Jahre. Aber man tastet den Tumor ja dann auch erst circa ab einer Größe von 2 Zentimetern.
Was macht denn eine Frau, die jetzt tatsächlich bei sich einen Knoten in der Brust entdeckt hat? Was ist der erste Schritt? Was muss sie machen?
Ja, das führt sofort natürlich zu einem großen Schreck. Und ich kann sagen, in den meisten Fällen steckt kein Brustkrebs dahinter. Das ist ganz wichtig, das hier nochmal zu sagen. Wir haben viele Veränderungen, die man tasten kann. Die sind Zysten, das heißt, das sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume oder sogenannte Fibroadenome. Das sind ganz harmlose, gutartige Veränderungen. Und deswegen kann man durchaus auch abwarten, wenn man einen Knoten getastet hat, bis zur nächsten Regelblutung und schauen, ob der Knoten wieder zurückgeht. Bei Zysten ist das der Fall, dass die sich einfach zurückbilden und man dann wirklich entspannt sein kann. Aber wenn es bleibt, dann sollte man es auch nicht verdrängen. Dann sollte man schon zum Frauenarzt gehen. Das ist der Ansprechpartner. Er wird dann weitere Untersuchungen veranlassen. Er kann häufig auch entlasten und sagen, ja, das ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber er wird dann entweder selbst einen Ultraschall durchführen oder eben die Überweisung in die Radiologie oder in ein Brustzentrum vornehmen, wo dann die Röntgenuntersuchung und die Ultraschalluntersuchung durchgeführt wird. Und wenn der Knoten nicht eindeutig als gutartig einzuordnen ist, dann macht man eine sogenannte Stanzbiopsie, das ist eine Probeentnahme mit einer dünnen Nadel. Das wird in lokaler Anästhesie, also Betäubung durchgeführt, wo man dann Proben aus dem Knoten gewinnt.
Was sagen Sie denn einer Frau, die zu Ihnen kommt, die etwas ertastet hat? Wie können Sie ihr gleich am Anfang Hoffnung machen?
Also ich nehme dann ganz schnell den Ultraschall und dann kann ich sie meistens entlasten, also sagen, das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nichts Schlimmes. Wir können das jetzt noch überprüfen durch die Probe. Aber ich bin natürlich auch ehrlich. Wenn doch der Verdacht besteht, dass es Brustkrebs ist, dann bespreche ich das mit der Frau und sage ihr auch, wir werden eine Lösung finden, wir werden einen Weg für sie finden und wir können das heute sehr gut behandeln.
Jetzt haben Sie es angesprochen, nach dem Tastbefund gibt es den Ultraschall, dann gibt es gegebenenfalls die Stanzbiopsie. Wie geht es dann weiter?
Ja, und dann geht man mit dem Befund zum Frauenarzt oder sogar schon ins Brustzentrum. Dort sitzen die Spezialisten. Und es ist so, es ist zwar Brustkrebs und da sprechen wir von einem Organ, aber es ist tatsächlich doch nicht so einfach. Es heißt, Brustkrebs wird nicht immer gleich behandelt. Deswegen, wenn man gehört hat von einer Nachbarin oder Freundin, die eine entsprechende Behandlung bekommen hat, dann muss das für einen selbst nicht zutreffen. Also es gibt 5 Arten von Brustkrebs. Diese 5 Arten werden tatsächlich schon an den kleinen Proben bestimmt. Der Pathologe kann durch verschiedene Untersuchungen, sogenannte Rezeptoren bestimmen. Das sind Oberflächenmarker. Und daran kann man sehen, ist es ein hormonabhängiger Brustkrebs oder hat er andere Faktoren, wo wir dann wiederum gezielte Therapien vornehmen. Die meisten Fälle sind hormonabhängig und das fragen viele Frauen, auch nichts mit der eigenen Hormonsituation zu tun. Das ist einfach eine Art von Brustkrebs, weil viele Frauen sagen, oh Gott, ist das vielleicht die Pille oder ist mit meinem Zyklus was nicht in Ordnung? Und da kann ich sagen, nein, das hat damit nichts zu tun. Die hormonabhängige Art ist sehr häufig. Wir haben in 80% diese Form und diese wird häufig auch nicht mit einer Chemotherapie behandelt. Das ist ja das, wovor die Menschen, die Frauen auch am meisten Angst haben.
Das heißt, wenn es hormonabhängig ist, dann ist die Chance, geheilt zu werden, am größten?
Das kann man fast so sagen. Aber auch bei den anderen Formen hat man, die also seltener auftreten, nur in ungefähr 15-20% sind zum Beispiel die hormonunabhängige Art oder man hat auch noch eine sogenannte HER2-positive Art. Das sind Formen, die wir heute auch sehr gut behandeln. Aber hier sage ich dann der Frau, wir benötigen mehr Therapien. Also hier geht es nicht nur um die Operation. Das ist ja für jeden klar, dass der Tumor natürlich raus muss. Und wir versuchen dann auch, die Brust erhalten zu operieren. Das heißt, der Knoten wird entfernt. Es kann in manchen Fällen auch die Empfehlung ausgesprochen werden, dass man die Brust entfernen muss.
Sie meinen jetzt quasi das Brustdrüsengewebe? Oder die komplette Brust.
Auch die komplette Brust. Also das ist natürlich auch nochmal, hängt davon ab, wie groß ist der Tumor oder was möchte die Frau auch. Man geht natürlich immer davon aus, dass die Frau eher brusterhaltend operiert werden möchte, aber es gibt auch Frauen, die sagen, ich möchte hier die maximale Sicherheit. Und wenn man jetzt von einer Brustentfernung spricht, dann gibt es da auch Unterschiede. Es gibt eben eine klassische Brustentfernung, damit meint man eben auch die Entfernung der Haut und der Brustwarze. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten des Aufbaus. Und das, man kann sich jetzt vorstellen, dass so ein Gespräch eben im Brustzentrum schon dadurch, dass wir eben die ganzen Faktoren auch besprechen und berücksichtigen, schon länger dauert und da viele Sachen berücksichtigt werden müssen.
Entscheiden sich Frauen eher für die radikale Variante, also die Abnahme der Brust? Oder ist es doch eher so, dass die Frauen sagen, versuchen Sie bitte erstmal die Brust zu erhalten?
Also meistens natürlich Brust erhalten, das wird häufiger gewünscht oder möchten die Frauen und das können wir auch durchführen. Aber es ist nicht so, dass man, es gibt auch junge Frauen, die sagen, auch beim kleinen Tumor, ich möchte hier eine radikale Operation.
Und radikal heißt denn für junge Frauen, die sich dafür entscheiden, es radikal zu machen, sie lassen sich das Brustdrüsengewebe entfernen und dann kommt ein Implantat rein, verstehe ich das richtig?
Das ist eine Möglichkeit, genau, dass man sofort einen Aufbau macht. Man kann den Aufbau auch später machen. Man kann auch eigenes Gewebe nehmen, zum Beispiel vom Bauch oder vom Po. Und es gibt aber Frauen, die sich ganz sagen, nein, das sind zusätzliche Operationen, zusätzliche Narben, das möchte ich nicht. Und die kommen auch gut damit zurecht. Es gibt dann eine Einlage in den BH, nach außen wird es niemand sehen und die Frau ist nicht unglücklich mit dieser Entscheidung. Deswegen ist es wirklich sehr individuell und man kann auch nicht davon ausgehen, dass die ältere Patientin eher sagt, ich lasse mir die Brust entfernen und die junge sagt, ich will unbedingt eine brusterhaltende Therapie. Da gibt es also durchaus auch Überraschungen, dass eben die alte Dame sagt, nee, also ohne Brust kann ich mir ganz schlecht vorstellen.
Wie geht es denn weiter für die betroffene Frau?
Die Befunde werden dann ungefähr nach einer Woche vorliegen, das heißt Befunde vom Pathologen, der das alles nochmal genau unter Mikroskop anschaut, das heißt wie groß ist der Tumor, wie sind die Sicherheitsabstände, sind Lymphknoten befallen und dann gibt es eine Therapieempfehlung. Im Allgemeinen erfolgt ein sogenanntes Tumorboard, das heißt es sind Spezialisten, die sich zusammensetzen einmal in der Woche und die Befunde der jeweiligen Patientin nochmal zusammenstellen und sich ansehen, dann gibt es die Empfehlung der Sicherheitsbehandlung. Wenn eine Chemotherapie notwendig ist, dann wissen wir das ja schon, wie ich am Anfang gesagt habe, durchaus auch schon nach der Probeentnahme, also nach der Standesbiopsie. Das heißt, in einem Teil der Fälle wird schon die Chemotherapie auch vor der Operation durchgeführt. Das heißt, wir verkleinern den Tumor, dann können wir zum Teil besser operieren oder aber auch wir sehen, wie die Medikamente wirken. Und dann gibt es aber auch noch eine zweite Gruppe von Frauen, wo dann eben erst durch die Operation, zum Beispiel wenn Lymphknoten befallen sind, die Sicherheitsbehandlung einer Chemotherapie empfohlen werden muss.
Jetzt sprachen Sie von Chemotherapie, hat man oft gehört, aber was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist gut, dass Sie das fragen, weil es gibt ja immer die Unsicherheiten. Viele wissen auch den Unterschied zwischen Strahlentherapie und Chemotherapie nicht. Also Chemotherapie ist eine medikamentöse Therapie, aber die wird im Allgemeinen über die Vene gegeben. Das heißt, man nimmt die Tablette nicht ein, sondern man bekommt mehrere Medikamente über die Vene. Das wird entweder im Wochenabstand oder im zweiwöchentlichen oder dreiwöchentlichen Abstand gemacht. Und diese Medikamente haben natürlich mehr Nebenwirkungen als die klassische Tablettenbehandlung, die ich am Anfang gemeint habe, also diese klassische Antihormonbehandlung, die wir eben als Tablettenform haben. Die Chemotherapie oder auch Immuntherapie ist im Allgemeinen nicht als Tablettenbehandlung vorrätig. Hier muss natürlich auch eine genauere Überwachung noch stattfinden. Deswegen erfolgt das dann eben auch entweder in der Praxis bei einem Onkologen oder auch im Brustzentrum, wo dann eben die Patientin entsprechend unterstützt wird und überwacht wird.
Was ist mit der Strahlenbehandlung?
Der Strahlentherapeut bestrahlt die Brust. Es gibt verschiedene, wir sagen dazu Protokolle, das heißt also Abläufe für die Strahlentherapie. Man kann die heute verkürzt durchführen. Also früher waren die Frauen so bis zu 7 Wochen in der Strahlentherapie. Das war schon eine lange Zeit.
Das heißt, sie waren 7 Wochen stationär?
Nein, das macht man alles ambulant. Aber trotzdem, man kann ja in der Zeit nicht arbeiten gehen. Und die verkürzten Protokolle von 3 Wochen sind natürlich dahingehend schon sehr günstig. Es kann auch nicht für alle Frauen angewendet werden. Auch hier geht es immer wieder um verschiedene Risikofaktoren. Aber man versucht schon, die Therapien zu verkürzen und wir versuchen zu individualisieren und zu personalisieren. Das ist jetzt sehr viel Fachchinesisch wieder. Das bedeutet, wir wollen einfach die Therapie auf den Punkt bringen. Wir wollen das machen, was notwendig ist, aber auch nicht zu viel.
Können Sie abgrenzen, wie lange so eine Therapie dauert? Sage ich jetzt mal vom Erkennen des Knotens bis hin, dass man sagt, die Frau ist geheilt.
Also im Allgemeinen muss man schon mit 3 Monaten rechnen. Also man könnte prinzipiell auch während der Strahlentherapie arbeiten gehen, aber die Strahlentherapie an sich sind immer bloß wenige Minuten. Das Problem ist aber, das dann natürlich in seinem Arbeitsablauf einzutakten, und es ist schon so, man hat eine Krebsdiagnose bekommen, man braucht schon auch Zeit für die Verarbeitung und die Zeit sollte man sich dann auch nehmen. Also ich spreche von einer durchschnittlichen Zeit von ca. 3 Monaten. Im Fall einer Chemotherapie kann das aber bis zu 1 Jahr auch sein.
Wie hoch ist dann das Rückfallrisiko, wenn man als geheilt gilt?
Also wir haben wirklich gute Daten. 80% aller Frauen mit Brustkrebs können wir heute heilen. Da spreche ich über alle Stadien. Das heißt also, wenn natürlich jemand mit einem großen Tumor kommt oder Lymphknotenbefall ist oder der Tumor auch aggressiv ist, dann haben wir natürlich etwas weniger oder andersrum ausgedrückt mehr Risiko für den Rückfall, als wenn wir eben mit einem kleinen Tumor oder eben auch günstige sogenannte Prognosefaktoren vorliegen, dann haben wir noch sogar über 80% Heilungsrate.
Ist es so, dass auch Frauen zu Ihnen kommen, wenn es schon zu spät ist?
Das macht mir tatsächlich Sorgen, dass wahrscheinlich doch in dem einen oder anderen Fall zu lange gewartet wird, sich die Frauen scheuen zu gehen und dann auch schon mit Befunden kommen, die nicht mehr nur lokal begrenzt sind. Das heißt, die also nicht nur auf die Brust begrenzt sind, sondern eben leider auch schon in andere Organe. Ich glaube, es ist aber trotzdem heute nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Und ich möchte die Frauen hier auch wirklich ausdrücklich motivieren, auch in den Fällen zu kommen, weil viele dann auch Sorgen haben, dass wir nicht mehr helfen können. Wir können aber helfen. Man muss natürlich schauen, was ist für eine Art. Und wir werden dann Angebote unterbreiten, die man annehmen kann, aber auch nicht muss. Und wir haben gute Möglichkeiten, auch bei fortgeschrittenem Brustkrebs zu behandeln und vor allen Dingen auch behutsamer, also mit Medikamenten, die besser verträglich sind, die weniger Nebenwirkungen haben. Es muss nicht unbedingt dann immer auch die Chemotherapie sein in den Fällen. Davor haben ja die meisten Frauen doch große Angst, wenn sie Diagnose Krebs hören. Das heißt, es gibt Medikamente, die man in Tablettenform geben kann und wo wir eben die Erkrankung aufhalten können, zurückdrängen können.
Also wirklich zu spät ist es nie?
Eigentlich nicht.
Ich danke Ihnen vielmals, Frau Dr. Langanke.
Sehr gern.
Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn einfach und empfehlen Sie ihn weiter. Im kommenden Monat haben wir gleich 2 spannende Podcast-Episoden vorbereitet. Da geht es dann um das Lipödem und das Lymphödem. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie schön gesund.